Doch der Faden ist gerissen und noch nicht wieder geknüpft. Der Krank ist allein in diesen Kampf verwickelt. Die Anstrengungen und Erfahrungen der anderen sind inexistent oder von ihm losgelöst. Der Zusammenbruch schreitet in eine Richtung fort, die, wenn ihr bis ans Ende gefolgt wird, in die Demenz mündet. In die Auflösung. In das Verschwinden.
Als ich das Originalmanuskript aufschlug, zögerte ich keine Sekunde. Ich blätterte auf die letzten Seiten und sah auf die andere den exakt gleichen Zeichen gegenüber, wie ich sie aus den Aufzeichnungen der Patientin kannte. Es waren keine Zeichen mehr. Es war eine Schrift. Es war ein Zeichensystem. In diesem Manuskript, das über 100 Jahre vor den Aufzeichnungen der Patientin entstanden sein musste, waren teilweise die exakt gleichen Zeichenfolgen, die gleichen Kombinationen, waren die gleichen nicht übersetzbaren Begriffe und Worte in einer mir völlig fremden Sprache. Ich starrte lange und mit einer Mischung aus Gewissheit, Ungläubigkeit und purer Faszination diese Zeichen an. Diese zwei Menschen, deren Leben mehr als 100 Jahre voneinander entfernt stattfanden, kommunizierten in der exakt gleichen, uns Menschen bis dato unbekannten Sprache.
Die Wirkung des Giftes auf den Organismus lässt dann nach, wenn die Taranta nach der kämpferischen Phase der Choreografie zertreten wurde und somit tot ist.
Die Taranta infiziert die Gebissenen im Sommer und kann auch im folgenden Sommer wieder beißen.
Was bedeutet, dass die Taranta noch nicht getötet worden ist oder ihre Wirksamkeit auf ihre Schwester und Nachfahren übertragen hat?
Bleibt ein Restgift zurück. So muss jedes Jahr getanzt werden, bis kein Gift mehr bei den Lebensgeistern sitzt.
Die letzten Tage hat sich diese seltsame Ruhe über mich gelegt. Ich fühle mich jetzt bereit einzutreten in die stehen gebliebene Zeit, in den ewigen Augenblick. Kann ich mich öffnen einer Perspektive der Imaginationen, des Hörens und Sehens, für die mir sonst die Imagination fehlte, denen ich gegenüber taub und blind war und die nichtsdestotrotz unnachgiebig von mir verlangen, imaginiert, gesehen und gehört zu werden? Notiz. Die Revolution, die Frage der Gemeinschaft und der Organisation, die Krise der Präsenz, das Ritual des Tarantismo, die Sichtbarwerdung der Krankheit und der Heilung, der Moment der Bewusstseinswerdung fällt zusammen mit dem revolutionären Moment. Hier ist sie die Grenze, die eingerissen werden muss, aber nicht darf. Denn unsere Imagination darf alles, solange sie nicht überbordend ist. In genau dem Sinne überbordend, grenzüberschreitend. Denn alles ist unserer Einbildungskraft erlaubt, solange die Grenze von äußerem Raum und innerer Erfahrung beachtet wird. Sie darf nur den inneren Vorstellungen keinen realen Ort zuweisen. Keinen Ort außerhalb des Vorstellungsraumes des Gehirns. Wer diese Grenze übertritt, tritt ein in den Wahnsinn, die dunkle Seite der Vernunft, ihr Mimikry. Kann man hier ansetzen, An dieser Schwelle, wo Wahnsinn und Krankheit sich eigene Regeln schaffen und somit in der Lage sind, vollständig neue Denksysteme zu imaginieren. Nochmal zurück zur Einbildungskraft, zur Halluzination, wenn man so will, zum besessenen Gedanken. Zurück zur ekstatischen Vernunft. Die Möglichkeit, sich einen Gegenstand auch ohne seine Gegenwart vorzustellen, festzuhalten ist reproduktive Einbildungskraft, sich auf Erinnerungen beziehend, produktive Einbildungskraft, der Erfahrung vorausgehend. Wir müssen also in eine Welt des Vergessens eintreten, wollen wir Begriffe ohne Erfahrung produzieren. Und die Revolution kann nur ein ebensolcher sein, ein Gegenstand ohne Gegenwart. Der Erfahrung vorausgehend, aus dem Vergessen und Verschwinden geboren, dem Vergessen entwachsen.
Deshalb also war ich Hals über Kopf Richtung Süden gefahren, weil in den Notizen dieser Patientin exakt die gleichen wirren Zeichen auftauchten, die ebenfalls in den Untersuchungen einer Ethnologin über den Tarantismus vor mehr als 100 Jahren aufgetaucht waren. Die Zeichen glichen sich zum Teil haarscharf. Ich legte die Seiten übereinander. Es gab noch nicht einmal handschriftliche Variationen, wie sie sogar bei der Schrift üblich waren. Die Zeichen waren wie von der gleichen Person gezeichnet. Ich weiß gar nicht, was ich mir dabei dachte. Zu sagen, ich fahre jetzt dorthin. Ich muss jetzt dorthin, wo die Aufzeichnung zum Tarantismus enden, wo sich die Verfasserin umgebracht hat, wie vermutet wird. Vielleicht bin ich losgefahren, weil mir klar war, dass ich selbst betroffen war. Das Verschwinden hatte mich erwischt. Einfach so. Es geschieht mit aller Gewissheit. Vielleicht hatte ich einige der Zeichen schon verstanden.
Habe heute allerlei Selbstversuche gestartet.
Landschaft bilden? Bilden die neuronalen Netzwerke jedes Menschen eine völlig eigene Landschaft?
Eine wichtige Erkenntnis: je größer die Diminution des Tones, der Stimmen und Noten ist, und zwar der hohen wie der tiefen Stimmen, bei Tonarten mit vielen Halbtönen, je größer die Vermischung ist, desto angenehmer scheint sich die Musik auf meine Unruhe auszuwirken.
Verästelungen entstehen, sterben ab und tauchen an anderen Stellen wieder auf. Informationen verschwinden. Erinnerungen verblassen, werden schwächer, kehren an anderen Stellen zurück. Binnen Sekundenbruchteilen entstehen tausende neuer Verknüpfungen und Knoten, bevor sie einfach wieder verschwinden.
Infolge der Geschwindigkeit schüttelt die Bewegung die Muskeln heftiger durch und reizt sie stärker zum Tanzen. Generell scheint sich die phrygische Tonart sehr gut hierfür zu eignen, schon allein wegen der vielen Halbtöne, aus der sie besteht.
Eine Landschaft, in der alle Zeiten gleichermaßen präsent sind, rein theoretisch, in der alle Informationen in den Netzwerken gleichermaßen präsent sind. Bis dato ist unklar, wohin wirklich Erinnerungen sich bewegen. Die verschwinden. Es gibt eigentlich nur Verschiebungen, kein Verschwinden.
Heute Morgen habe ich außerdem einen Bericht eines befallenen Mädchens aus Tarant gelesen, das von keinem anderen Instrument zum Tanzen angetrieben werden konnte, außer vom Lärm der Trommel, dem Schrei der Trompeten und ähnlichen Instrumenten, die einen sehr lauten Ton erzeugen, aber keiner spezifischen Tonart folgen.
Alle Erinnerungen, alle Gedanken, die hier waren, haben hier irgendwo einen Abdruck hinterlassen. Eine Landschaft aus Spuren, Abdrücken,
ins Leere wandern in Ästen.
Wir spazieren durch Erinnerungen.
Netzwerken, die geisterhaft die Form von uns bekannt erscheinenden Symbolen und Zeichenkombinationen annehmen können.
Ich beschließe Ende der Woche, doch noch weiter in den Süden zu fahren.
Wir spazieren durch diese Landschaft. Wir bewohnen sie. Nein, eigentlich spaziert sie durch uns. Wir sind Funktionen dieser Verästelung. Funktionen, die glauben, dass es Erinnerungen sind.
Wenn ich Vormittag loskomme, kann ich gegen Abend schon im Karat sein.
In dem Moment, in dem wir unsere Erinnerungen in Sprache formulieren, stellen wir fest, dass sie uns nicht mehr gehören und nie gehörten. Wir waren nur dazu da, um sie weiterzugeben. Diese Erinnerungen, diese Geschichten, diese Landschaft.
Ich bin fasziniert, wie Rhythmus und Lärm sich so plötzlich in meine doch recht monothematischen Überlegungen über Melodie, Tonarten und Tempi geschoben haben.
Am Straßenrand sammelte sich ausgelaufenes Öl eines liegen gebliebenen Transporters. Einige Tiere hatten an heißen Tagen in ihrer Verzweiflung daraus getrunken. Ihre Kadaver lagen nicht weit entfernt.
Gerade wollte ich die Wohnung verlassen, als ich laute Stimmen im Treppenhaus vernahm. Oder waren sie schon zur Tür herein? Oder kam es vom Stock über mir? Oder war es in meinem Kopf nur?
Alle Landschaften sind am Ende nur eine Versammlung verirrter Spuren. Schönheit gibt es nicht. Nur ein zufällig im richtigen Moment erstarrten Zerfall einer Landschaft. Die Frage ist nicht, was wir sehen, sondern wann wir es sehen,
Es scheint mir alles genommen. Eine feindliche Kraft fließt durch meine Venen. Eine Kraft, die von ganz außen kommt und ins Innerste dringt. Dazwischen nichts. Nur ich als Geißel. Als Gast. Als Geist, vielleicht. Eine in meinen Körpern eingelagerte Erinnerung. Vom Bewusstsein völlig abgeschnitten. Eine körperlich eingekapselte Erfahrung. Ein reines Symptom der rückholenden Erinnerung versperrt.
Die Schwere scheint sehr stark zu variieren und bisweilen tritt die Melancholie auch gänzlich alleine auf.
Zeitverlust.
Die Zeit verliert alle Richtung.
Eine rätselhafte Symptomatik, die so bislang noch nicht erforscht wurde. Patientinnen verlieren einen zeitlichen Orientierungssinn. Die Zeit steht bisweilen still. Zukunft und Gegenwart dienen nicht mehr länger als Orientierungspunkte. Es werden Verluste in der Zukunft beklagt, die so noch nicht können stattgefunden haben. Bisweilen werden Erinnerungen in die Zukunft projiziert. Patientinnen verwenden bisweilen die falsche Zeitform. Über Vergangenes wird erzählt, als würde es erst passieren oder dass es geschehen sein wird.
Oft wird der Zeitverlust bereits im frühen Stadium beschrieben, als Unfähigkeit für die Zukunft zu planen.
Abwesenheit.
Das auffälligste Merkmal. Betroffene klagen oftmals über einen Verlust, den sie nicht in Worte fassen können. Eine stumme Abwesenheit, die über allen Dingen sich ausbreitet. Ein nicht einholbarer Verlust. Wesentlich ist, dass die Abwesenheit ungleich Traurigkeit ist.
Nostalgier.
Kernsymptomatik und umgangssprachlicher Name für die Erkrankung. Nach dem aktuellen ICD gilt die Erkrankung allerdings noch nicht als eigenständige anerkannte Erkrankung. Man spricht eher von einer symptomatischen Überlastung. Teilweise bis völliger Verlust des Langzeitgedächtnisses, lokale Gedächtnislücken, wiederkehrende Erinnerungen, die so nie stattgefunden haben, fehlerhafte Bewertung der Vergangenheit, Verlust der Fähigkeit, sich in die Zukunft hin zu entwerfen, meist eine Folge des Zeitverlusts.
Addendum.
Es handelt sich weder bei den Erschöpfungszuständen noch bei der Nostalgie, wie auch nicht bei dem Verlust des Zukunftsentwurfs, um depressive Verstimmungen. Sämtliche dahingehenden Tests verliefen negativ.
Sitze den halben Tag herum. Kaffee immer wieder. Ertappe mich, wie ich gegen mich anrede, auf mich einrede, um nicht zu vergessen, dass da jemand ist, ein zweites Ich, eine andere Sicht auf eine andere Welt. Ich habe Angst, dass ganz plötzlich alles enden könnte. Vielleicht stehen sie auch gleich schon vor meiner Tür. Vielleicht stehen sie gar nicht lange, sondern treten sie sofort ein, stürmen in mein Zimmer, wo ich sitzen werde, in meinem schönsten Gewand, müde lächelnd und leise sagen, Buongiorno, spät seid ihr dran, ich wollte gerade gehen. Und dann beruhige ich mich, sage mir, vielleicht ist die Welt, die enden könnte, von der vorgeschlagen werden könnte, dass sie endet, immer nur eine bestimmte Konstruktion. Eine Welt, die von manchen besiedelt werden kann und von anderen nicht.
Langsam begann das Verschwinden. Es kam unerwartet, ohne jeden Schmerz. Das Verschwinden setzte genauso ein, wie ich es schon viele Male erlebt und beschrieben bekommen hatte. Wie ich es studiert hatte, wie man es sich erzählte. Man wusste nicht, dass etwas fehlte, etwas verschwand. Hin und wieder merkte ich, dass ich mich verlor, nicht mehr wusste, wann etwas war, wie lange ich, wann, wo und mit wem gewesen war, warum ich überhaupt darüber nachgedacht hatte. Ob das, worüber ich nachdachte, überhaupt je so passiert war. Das Verschwinden passierte. So sagte man. Das Verschwinden passierte. Und so fühlte es sich an.
Und zwei Gedanken weiter schon war mir bewusst. Ich kenne Menschen, die leben schon so lange mit, in, durch und auch vom Ende der Welt, dass das Ende der Welt für sie alles andere als eine Katastrophe wäre.
Das Verschwinden hinterlässt keine Spuren. Es hinterlässt Gewissheit. Das Verschwinden geschieht ohne Vorwurf. Es geschieht ohne Urteil. Es geschieht ohne nachvollziehbare Ordnung. Wer auch immer sich infiziert, wird langsam feststellen, wie das Verschwinden langsam den gesamten Körper besetzt. Angst vor dem Verschwinden kennt eigentlich nur, wer nicht infiziert ist. Mit der Infektion kommt die Gewissheit. Mit der Gewissheit kommt das Verschwinden. Und die Angst weicht sofort der Tatsache. Es riecht nach Regen. Die nach wie vor existierende Fähigkeit, plötzliche Sinneseindrücke in wenigen Sekunden zu identifizieren, ist ein gutes Zeichen.
Spuren des Verschwindens finden sich bereits auf Gemälden Van Eycks oder Dürers. Man hatte die Leerstellen einfach nicht gesehen. Bei einem zweiten, durch das Verschwinden informierten Blick werden die Verweise überdeutlich. das Verschwinden ist nahezu sämtlichen Kunstwerken des Frühmittelalters eingeschrieben. Untersucht man die Blickstruktur der Porträts, sieht man die Spuren eines der Absenz überantworteten Blicks klar zutage treten.
Wir begannen sofort mit täglichen Untersuchungen. Sie reagierte gefasst. Wir überprüften standardmäßig ihre zerebralen Aktivitäten. Wir ließen sie Erinnerungen erzählen. Wir befragten sie auf ihre Notizen hin. Wir registrierten all ihre mentalen Ereignisse. Ich ließ sie diesmal entgegen der üblichen Praxis weiter ihre Erinnerungen schreiben. Üblicherweise ergibt dieser Vorgang ab diesem Zeitpunkt keinen Sinn mehr. Ab dem Moment, an dem die Infektion festgestellt wird, muss mit völlig verfälschten Ergebnissen gerechnet werden. Üblicherweise folgt nun eine große Verunsicherung der Betroffenen, aber auch eine unsinnige und nicht überprüfbare Sammlung von Ereignissen und Erlebnissen ohne zeitliche Ordnung. Ich weiß nicht warum, aber ich bat sie einfach weiterzuschreiben. Wie erwartet schämte sie sich für die Texte. Sie hatte keinen Bezug mehr dazu. Was ihr Angst einflößte, sie protestierte, beleidigte mich. Mit zunehmender Ausprägung der Krankheit schien allerdings auch ihre Frustration zu verschwinden. Sie veränderte sich heftig in den Texten, schien durch verschiedene Episoden zu gehen, über Wochen. Nicht, dass sie leicht lesbar waren. Die Texte folgten zeitweilig unlogischen grammatikalischen Regeln. Worte wurden missbräuchlich verwendet, Metaphern sinnentstellend gebraucht, Buchstaben verschwanden tageweise.
Dann immer wieder diese würgende Angst und Besessenheit, Speichel erbrechen, lähmende Umnachtung, Wellen von Hitze und Kälte, Schweißausbrüche, Herzjagen.
Während ihre Krankheit zunehmend einen typischen Verlauf annahm, schien ihre Schrift noch einmal eine völlig andere Welt zu eröffnen, bis sie das erste Mal dieses völlig andere Zeichensystem verwendete. Sie brachte seitenweise davon mit, legte sie stumm hin, ging wieder, ließ mich mit diesen Zeichen alleine. Gefragt danach, was sie bedeuteten, zuckte sie nur mit den Schultern. Und erwiderte, etwas wie nichts anderes.
Manchmal wünschte ich die Angst, ich könnte sie vergessen. Wenn ich an die letzten Wochen und Monate denke, dann ist da so wenig übrig geblieben. So viel habe ich vergessen. Nur die Angst, die bleibt. Die ist geblieben. Die allein habe ich nicht vergessen. Es ist nicht so, dass ich ständig Angst habe. Nein, ich denke nur an sie. Ich denke an mich und wie ich Angst habe. Angst davor, dass ich nicht mehr weiterkomme. Weder vor noch zurück. Dass sie die Straßen absperren, vor und hinter mir. Dass ich da stehe, ohne Wasser, ohne Zigaretten, ohne hinten, ohne vorne. In dieser melancholischen Landschaft. Links von mir die grünen Hügel, rechts der schwarze Sand. Ich werde dastehen ohne Ort, ohne Stunden und nicht wissen, wohin mit mir. Sie werden die Reisenden einsperren im ewigen Transit, in einer Zeit aus reiner Gegenwart. Es wird dunkel werden und dann tiefschwarze Nacht. Sie werden die Laternen. Ich werde dastehen im Dunkel und ich werde hoffen, die Sonne. Sie möge nie mehr wiederkommen.
Das Besondere am Tarantismus ist, dass das Unwohlsein im Gegensatz zum verbreiteten Missverständnis nicht erst durch den Biss ausgelöst wird, sondern schon vorher latent vorhanden war. Der Biss wird als das Bewusstwerden sich in einer Leidenschaft folgenden Position zu befinden. Beschrieben. Der unbewusste Konflikt wechselt in das Bewusstsein über und bricht mit dem Biss aus.
Wenn man lange genug im Wind steht und die Augen verschließt. Wenn man lange genug nur im Wind steht mit geschlossenen Augen. Dann beginnt man die Ausdehnungen des Körpers zu spüren. Wie eine Landschaft. Verästelungen und Spuren, die sich entfalten. Die völlig unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt sind.
Nass aus einem Traum erwacht. Ich sah meine Schwester, sie steht neben mir am Bett. Ihre Lippen bewegen sich, sie flüstert so leise. Lange schafft es kein Wort bis an meine Ohren. Kurz bevor ich erwache, verstehe ich den einen Satz.
Zwei Augen haben dich angestarrt. Drei wollen dir helfen. Du watche. Tanna fiese, dritte Wurme Eiter.
Aber was, wenn die Sonne wirklich nicht mehr wiederkäme?
Was, wenn das Morgenlicht ausbleiben würde?
Was, wenn wir aus den Fenstern hinaus in die gleiche Finsternis starren würden, die uns in den Schlaf geholfen hat?
Was, wenn das Licht einfach nicht wiederkehren würde?
Wir würden am Fenster stehen, stundenlang und warten.
Was allerdings, wenn der Tag mich beginnen würde.
Was also, wenn wir im Bett liegen würden, mehrere Stunden?
Würden wir im Bett liegen bleiben?
Würden wir aufstehen, um nicht zu spät zu kommen?
Würden wir einander Bescheid geben, nachfragen, die Nachrichten hören?
Würde man von Anomalien sprechen?
Von einer unerwarteten Sonnenfinsternis?
Wie lange, bis wir verstehen würden, dass die Sonne nicht mehr wiederkehren würde?
Dass die Sonne verschwunden war?
Einfach so?
Würden wir einfach weitermachen?
Wie lange würde es dauern, bis wir die Stille hören würden?
Die Tiere würden verstummen. Aus Ehrfurcht oder aus Wahnsinn. Während wir versuchen würden, einfach weiterzumachen. Aus Ehrfurcht oder aus Wahnsinn.
Wie lange würden wir es aushalten?
Wie lange würden wir einfach so weitermachen? Mit Witzen, Debatten, Auseinandersetzungen?
Wie lange würden wir es ertragen?
Wie lange würde es dauern, bis wir es nicht mehr aushalten würden?
Bis wir uns nicht mehr würden retten können?
Bis wir die ewige Dunkelheit verstehen würden?
Bis wir einander in endloser Dunkelheit neu erkennen würden?
Wie lange würden die Straßen leer bleiben?
Was würden wir tun?
Was würden wir zulassen?
Zu wem würden wir werden?
Wie lange würden wir warten, bis wir nach Heilung suchen würden?
Wonach würden wir fordern?
Wer würde am lautesten schreien?
Und wie viele?
Wer würde am grässlichsten schreien?
Und wie lange?
Wer würde als letzter schreien?
Und was?
Wer würde verstummen?
Wen würden wir opfern?
Die Eskalationen der ersten Zeit kamen wie befürchtet über Nacht. Es gab lokale Aufstände, Menschen, die protestierten. Keiner wusste dabei eigentlich so richtig, wofür oder wogegen. Und wie zu erwarten, richtete sich der Protest irgendwann gegen die Betroffenen. Es gab Berichte über Lynchmorde und Hetzjagden. Man richtete die Betroffenen im Prinzip hin. Und nicht nur die Betroffenen, sondern auch die Vermuteten, die sich verdächtig verhielten, und weiter zu denen, die sich immer schon irgendwie abnorm verhalten hatten, bis hin zu denen, die man einfach loswerden wollte. Irgendwann brannten Nachbarn gegenseitig ihre Häuser nieder. Es war zu der Zeit, als in den meisten Ländern eine militärische Ordnung hergestellt werden musste. Nach den Aufständen kam die Frustration und die Stille, das Misstrauen, die Schuld und die Gewissheit, dass man einen Punkt überschritten hatte, hinter den man nicht mehr zurück konnte. Wie schnell man sich an alle neuen Umstände gewöhnt.
Haben am Ende nur die Krankenkenntnis vom Zustand der Welt. Und wird mich das Fieber im Schlaf oder im Tanz verlassen? Oder gar nie?
Ich überlege andauernd, warum mir diese Zeichen so vertraut sind. Sie sind mir eigentlich völlig fremd, aber ich fühle mich ihnen nahe. Sie erscheinen mir irgendwie bekannt. Fast ist mir, als könnte ich sie lesen. Man hatte es für Gekritzel gehalten, für eine Skizze, eine Zeichnung, was auch immer. Und hier ist es, das exakt gleiche Symbol, mehr als ein Jahrhundert später, mitten in den Aufzeichnungen einer Patientin, die keine Ahnung vom Tarantismus hatte, die sich nie mit Feldforschung beschäftigt hatte und die von einer Krankheit betroffen war, die bislang nicht erforscht und bekannt war. Und ich verstehe die Zeichen plötzlich. Ich kann sie nicht übersetzen, aber ich verstehe, dass es eine Ordnung gibt. Von einem Moment auf den anderen leuchtet mir das Ordnungssystem ein. Ich verstehe sie und weiß, dass es die Zeichen selbst sind. Diese Zeichen, die kein Computer dechiffrieren kann, niemand knacken kann, die einen befallen. Dann erst versteht man ihre Bedeutung.
Und dann die ewigen Nächte, die Fragen nach dem Warum, woher, wie. Meine Suche, meine lange, die Kilometer in sich fressende Suche. Ich sehe es jetzt immer öfter. Es bricht sich Bahn in mir mit jedem Morgen. Das böse Auge. Der tränende Blick, der alles sieht. Wer hat ihn ausgesprochen, den Fluch? Wer hat den Plan gefasst? Wer das Ritual am Ende vollzogen? Ich. Ein absoluter Gegensatz in eine Gemeinschaft der Gleichzeitigkeit und Gleichheit. Am Ende der Welt ein fixiertes Subjekt. Spiritato, ich sage es laut. Ich öffne das Fenster, ich blicke auf ein schwarzes Meer, das still vor mir liegt und keine Fragen stellt. Es lässt mich reden. Es lässt mich sagen, ich bin so viele geworden. Ich möchte eins nur sein. Nur ich. In meinem Körper. Allein. Kein Zweiter und kein Dritter. Kein Zehnter und kein Hundertster. Lass mich los. Mach mich frei. Spiel mir das Lied. Zeig mir die Farben. Ich kenne den Text. Ich leg mich hin. Mach geschwind.
Ich muss mehrere Tage lang geschlafen haben. Zumindest sind die letzten Tage aus meinem Gedächtnis verschwunden. Ich blättere durch meine Aufzeichnungen, aber ich finde nichts Auffälliges. Ich erinnere mich schlicht nicht mehr an die letzten Tage. Die Vermieterin starrt mich skeptisch an, während ich an ihr vorübergehe. Ich grüße sie, höflich und schwitze dabei. Ich setze mich in ein Café gleich auf der anderen Straßenseite. Ich versuche zu begreifen, wo ich war, wie ich hierher gekommen bin. Ich notiere hastig die letzten Dinge, an die ich mich erinnere. Ich schreibe alles auf, versuche alles zusammenzufügen, so wie es sich richtig anfühlt. Ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet. Meine eigenen Aufzeichnungen ergeben keinen Sinn. Ein Offizier in faschistischer Uniform geht an mir vorbei. Er bemerkt, wie ich ihn studiere. Er mustert mich daraufhin skeptisch. Eine Kutsche fährt vorbei. Ich erinnere mich nicht, wie ich hierher gekommen bin. Ich suche nach Spuren des Verschwindens, aber die Zeitungen berichten nur von den politischen Umbrüchen in Europa, von den faschistischen Parteien, die sich soeben verknüpft haben. Deutschland droht Frankreich, Großbritannien führt Krieg in seinen Kolonien, aber weit und breit keine Hinweise auf das Verschwinden, auf eine Krankheit, auf etwas, das diese Welt wie im Schlaf befallen hat. Ich weiß nicht, wo die Aufzeichnungen der Patientin hingekommen sind. Alle Notizen haben die gleiche Handschrift und auf den letzten Seiten die unleserlichen Zeichen und Symbole aus den Untersuchungen über den Tarantismus. Die gleiche Tinte wie der Rest hier. Der faschistische Offizier kommt näher. Schweiß tritt mir auf die Stirn. Die Abendsonne lässt lange Schatten über den Boden wandern. Er starrt mich kurz an, ich grüße ihn mit einem unaufgeregten Blick, versuche ihm Normalität vorzuspielen und ich tue so, als ob ich nicht wüsste, warum er mich so anstarrt. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich beobachte seine Reaktion aus dem Augenwinkel. Ich bin bereit aufzustehen und ihm ein Messer ins Auge zu rammen. Sollte er nur einen falschen Schritt machen. Ich blättere weiter in der Zeitung und stolpere über einen Hinweis auf einen faschistischen Kongress. Panik tritt mir in die Brust. Ich weiß nichts mehr. Das Verschwinden geschieht. Ich weiß nicht einmal mehr, wer ich bin, woher ich komme, warum ich hierher gekommen bin. Der Schatten des Offiziers nähert sich und ich spüre das Verschwinden über mich kommen. Alles, was ich weiß, während der Schatten näher kommt, ist, dass ich immer noch unterwegs bin, auf der Suche nach Heilung. Da beginne ich zu begreifen, dass ich selbst bereits Teil der Heilung bin.
Eine Beobachtung am Morgen. Jegliche Manifestation meiner ausweglosen Lage bringt mit sich, dass sich eben jene Lage zusehends verschlimmert. Ein totaler Verlust von Entscheidung und Wahl. De facto der Verlust meiner eigenen individuellen Präsenz. Eine organische Krankheit, ja, der Tod selbst. Jegliche Unsicherheit bezüglich des Fortgangs meines Lebens. Alles Schicksalsschläge, zu denen ich mich in irgendeiner, wie auch immer gearteten Weise realistisch verhalten könnte. Aber das schlimmste Schicksal von allen ist mir beschert. Die Möglichkeit, mich überhaupt zu irgendetwas zu verhalten, ist mir auf eine rätselhafte Weise abhanden gekommen. Ganz so, als wäre ich selbst verschwunden von der Welt. Nur mein Leiden ist geblieben. Und das Wissen meines Verfluchtseins. Die reine Besessenheit, ein Fluch ohne Körper. Die reine Krankheit, ein körperloses Leiden. Am Ende wird es nicht wichtig sein, herauszufinden, ob hier wirklich eine Art Magie am Werk ist, sondern wer der Agent dieser Verzauberung ist.
Aber was? Wenn die Sonne wirklich nicht mehr wiederkäme.
Ravenna Rekord. Ein Hörspiel von Thomas Köck und Andreas Spechtl. Mit Ilse Ritter, Lilith Stangenberg, Matteja Medet, Anina Wald, Hugh Pham und Armin Wolf. Musik Andreas Spechtl und Thomas Köck. Saxophon Rabea Eradi. Gewidmet Nina Peters. Ton und Technik Martin Eichberg und Philipp Adelmann. Regieassistenz Stefanie Heim. Dramaturgie Christine Grimm. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2021.
To our Solstice Festival preview here on Northland FM. Here in Northumberland, we're gearing up for 100,000 visitors.
69, stationary traffic on the military road as far back as Greenhead. Can we
and as you can see, a bank of heavy cloud is moving in from the North Sea, so better pack your wellies and cagoules if you're heading for the Solstice.
What do you mean we can't get the truck any nearer? There's no way we can dolly this sound system across a bloody field.
And my guest this morning is James Gresham, the Northumberland landowner who is host to this weekend's Solstice Festival.
To get us in the right mood, here's Pulp with a festival classic sorted for ease and whiz.
Resistance by Val McDermott.
We had no idea at the time, but this was where the end began. With Northumberland readying itself for the open-air event of the season. The program ranged from death metal to Mozart micro-opera. But it wasn't all fun and games. For some people, people like me, for instance, Solstice meant work. The artists arrived from all around the globe, trailing their entourages in the wake. The catering crews and stallholders prepared to make a killing from punters who'd been drinking too much, taking questionable drugs, eating unwisely, and engaging in regrettable sex. Then there were the journalists, like me, looking for the story, whatever passes for a story in a post-factual world. And really, if you weren't working, who would actually want to be there? Spending a weekend in the rain without adequate sanitation in a farmer's field, miles from the nearest hot bath.
And that was Pope getting us sorted for Solstice.
Now, turn that off, Jamie. It's bad enough that I've got to spend the weekend there without having to listen to that pillock.
Zoe, most people would kill for your job this weekend. Getting paid to hang out with the stars. Best view in the house.
Yeah, right. Mm. You'll get a better view here on the sofa with the kids. Plus, you'll be dry. Oh, Jamie. Remember when I used to do real stories?
I remember. At least celebrity fluff doesn't obsess you the way investigative journalism used to.
It obsessed me, as you put it, because it mattered. Have you seen my power monkey?
It's charging in the kitchen. I plugged it in earlier.
Thank you. I'll miss you guys.
You'll forget we exist as soon as you walk through the door.
You'll forget me more like. Boys' weekend, that's what you three are looking forward to. Pizzas and pop and gaming and gloating because you're not knee-deep in Solstice mud.
Well, there might be a bit of that. Will you see Sam and Lisa?
Always. I've already bagged the back of their van as my office.
Sam and Lisa Shaw, our best mates. Sharers of childcare, lenders of last resort, and proprietors of Sam's Sausage Sandwiches, a hole-in-the-wall shop in the centre of Newcastle, whose reach was extended in the summer months by a caravan hitched to the back of their car. Solstice had been their biggest payday the year before, because nobody went hungry at Solstice. You couldn't cast the I Ching without hitting a street food stall.
BP, VB and 2PC coming up. You sure I can't tempt you, Zoe? Once this band finishes, it'll go mental. I'll be struggling to keep up with the orders. No time for favours from friends then.
How many times, Sam? You know I'm a vegetarian. After the things that animal rights lot showed me last year.
We've got nut burgers this year, Zoe.
Yeah, cooked on the same grill as the sausages.
In fairness, Zoe, they're next to the sausages, not actually on the same bit of the grill.
Well, thanks, but no thanks. I've brought some rice salad.
Rice salad? That'll not put hairs on your chest. Four sausage sandwiches, Lisa.
There you go, mate. That'll be £12. Napkins and condiments.
I'll get out of your way before the rush. I'm supposed to be interviewing the teenage heartthrobs on the Hadrian stage. Good luck.
Sounds like you'll need it more than me. Did you see that, Baz? They fizzing well loved me. Me, Will Honeycomb. They totally did. Did you see them on their feet? They were wetting themselves, fizzing, wetting themselves.
Yeah, I think that was the rain, Will, not actually wetting themselves.
You are so fizzing literal. That was banging. I'm starving. Why is there nothing to eat in here?
You said bourbon and coke. That's what I got. You never said nothing about food.
So what do you think we were going to eat, you tip? What, the Michelin starred restaurant down the road?
Ha ha, you never said.
Well, now I'm saying. You had a sausage sandwich earlier, didn't you? When I was doing the sound check. Was it any good?
Yeah, tasty. Pork and apple it was.
So why are you still standing there? Go and get me one. Oh. No, actually, get me three. Different ones. Fancy a bit of variety. You know me.
Oh, yeah. I know you, Will.
One at a time, man. You'll all get served. There's plenty to go around. Now, love, what's it to be?
I'd like
I need three different sandwiches. Pronto, darling.
I'm not your darling, and this is a queue, and you're not in it. Now, what was it you were after, love?
We'd like a pork and caramelised onion.
It's for Will Honeycomb. He's just come off stage and he's gagging for something to eat.
What's the problem, Lisa?
Oh, nothing I can't handle. Listen, Sunshine, join the queue like everybody else and I'll serve you. But carry on like this and you can whistle for your bangers.
Did you say it was for Will Honeycomb?
Yeah, I'm his personal assistant.
Oh, wow.
Look, me and Tim are at the front of the queue. We'll get your sandwiches with our order.
Perfect. So, there'll be whatever they're having, plus three different sandwiches, if that's all right with you.
Oh, please yourselves. Sam?
They're coming up just as soon as somebody gives me an order.
You don't mind if I record this?
I'll be my guest. No secrets here, young lady.
Mr. Gresham, Solstice is only in its second year, but already it seems to have attracted an enthusiastic following.
Well, that's right. We're looking at hosting over 100,000 visitors this year. And we've got musicians from five continents, you know. It's really putting Northumberland on the music festival map and bringing a lot of cash into the local economy.
And that's always welcome. Is the weather proving a problem?
Well, it's never ideal when you get rain at an outdoor festival, but we're satisfied that we have arrangements in place to prevent the weather interfering with people's enjoyment.
It's already getting pretty muddy underfoot.
And the stewards are laying duck boards as we speak. Now, why don't you join me in a glass of champagne and some canapés? Forget the rain and have some bubbles, eh?
I don't like macaroni cheese.
You like it when Mum makes it?
I want bloody meat.
He means tomato ketchup, Dad.
So go and get the tomato ketchup. Whoa, careful, Max. Nearly spilled your juice. You know your Mum doesn't like it when we eat in the living room. She'll kill us if we make a mess.
What?
Now,
freedom of movement campaign.
Just eat quietly. It's the news. You can see where Mum is.
Will Mummy be on the telly?
Scientists are meeting in Newcastle's Human Biology Centre to discuss the global threat of antimicrobial resistance. And rain fails to stop play at the North.
That's where Mum is. Will we see her?
I hope not. I hope she's somewhere out of the rain.
That rain just kept on falling. It started soft and warm, but it got harder and colder as the day wore on. By the end of the afternoon, it was like a tropical downpour. It didn't stop the music, though. James Gresham was too canny for that. All of the stages were well protected from the weather. It was only when the talent had to run between the stages and their luxury Winnebagoes that they got a taste of the drenching that the audience were enduring. Me, I made sure I spent as much time as I could backstage, interviewing the stars, like Jezebel, that lovely American alt folk band. They didn't seem to mind the weather.
That's what makes the hills so green, right? The rain? I love it. Where we're from, there's not a lot of green.
Apart from the golf courses. Man-made oasis in the Arizona desert.
Is this your first time in Northumberland?
First time outside of London. I can't believe how beautiful it is out here in the middle of nowhere. And somebody said you have great beaches, too.
Oh, we do? I hope you get the chance to see them.
I don't know. We're off to Mumbai on Monday.
No, Mumbai's Tuesday, Jess. Monday it's Dubai.
Whatever. We never get time to see places properly. Now, you have to recommend some real Northumberlandish food to us. When we come off after our set, we're always starving. Right, John?
Right, Jess. Can we get some kind of local specialty? You know, something hearty. Man food.
Well, it just so happens that you're very close to Sam's sausage sandwich van, and everybody says he makes the best sausages in the Northeast. Lots of different flavour combinations. Connoisseurs say his pork and black pudding is heaven in a bun.
Black pudding? That doesn't sound very appetizing.
Trust me, it's gorgeous.
Well, we'll make sure to try it.
You won't regret it. Now, what can you tell me about the new album?
What we did, we took a fresh look at a bunch of traditional songs. We stripped them back, right back to the basic story, then reworked them in a contemporary context.
Like this.
Hiya, love.
Hiya.
You look really good.
I haven't stopped since I got here. A bit like the rain. How's your day been? How are the boys?
Yeah, I've had a good laugh. Went swimming after school. Played a bit of Minecraft after our tea. Went down no bother, spark out now.
Oh, lucky them. I wish I was. This place is jumping.
Oh, I can imagine.
It's not just the music. For something that's supposed to be alternative, it's commercial as it gets. You can't move for stalls selling all sorts of tat, and there's wall-to-wall food stalls.
Hey, don't you mean fence to fence?
Oh, wrong, Mr. Smarty Pants.
This isn't glass door, it's dry stone walls around here.
At least you'll not go hungry.
Oh, are you kidding? I've got too much respect for me guts to put most of that crap in me mouth. I tell you, Jamie, it almost makes me want to start eating meat again, because at least I know Sam and Lisa source all the meat ethically and they clean the kitchen down every night.
Well, you won't hear me and the kids complain if you do turn back to the dark side.
No, that's not going to happen. I learned too much about bad animal husbandry from the animal rights lot when I was working on that investigation about animal drug testing.
I remember the lectures.
It's the last proper story I did, before all me employers lost their appetite for serious news.
Enough of the seriousness, babe. Have you heard any good bands yet?
Well, I've hardly heard anything. I've been too busy doing interviews. I've got some decent stuff, though. Stuff I can sell.
Don't speak to my missus like that, mate. You're getting a sausage when you don't want it.
Sounds a bit lively there.
Oh, no kidding. Listen, I've got to file some copy before I crash. I'll try FaceTiming you tomorrow, yeah?
Yes, Siobhan. Take care, Zan. Oh, get some sleep.
All right.
Okay?
Uh-huh. I love you.
I love you,
I love you, babe. Love you. Bye.
Next morning, Lisa and Sam were up early, prepping for another busy day, stuffing sausages into sandwiches. I left them to it, heading out into the mud bath that used to be a field. In spite of the rain and the early hour, there were plenty of bodies lurching desperately towards the long line of portaloos. Some of them couldn't even make it, thrown up in the mud where they stood. Some were jumping the toilet queues, pushing people aside to dive into the noxious little cabins. I was even more grateful to Sam and Lisa for letting me share their van with its tiny toilet and shower. The morning after the night before wasn't a pretty sight. I was glad to escape into the press tent.
Just black, please. Thanks.
Oh, bloody hell, it's wet out there. A black, please, two sugars.
The sugar's right there.
Ah, yes, right. So it is. We spoke yesterday, didn't we?
That's right. Zoe Beck.
So, how's your solstice so far?
Interesting, but I'm always keen to get stories from behind the scenes. How's it going from your perspective?
Good, good. Yes, but are you enjoying the festival?
I reckon I'm enjoying it a lot more than some people I passed on the way here. Judging by the state of them, they'll not be enjoying much today.
I'd say they may have enjoyed themselves a little too much yesterday. Some people never learn when to call it a day. But of course, we do factor that into our planning. Now, you'd be amazed how many things we have to take into consideration.
Oh? Amaze me.
Under this tree. Look, Tina, there's a bit of shelter. And we're dead close to the toilets.
Oh, I feel really crap, Tim. That's four times I've had to run to the loo since I woke up. I feel like I've got nothing left inside, but my stomach's still really crampy.
Do you think it's something you ate?
Well, you've had the same as me and you're okay.
Oh, maybe it's a bug. You know, there must be loads of germs doing the rounds here and there's no way you can keep clean.
Oh, God. I'm going to be sick.
Oh, no. Oh, you set me off.
I can't help it.
Oh, my guts. Oh, it's like someone stabbed me. Oh, I need to go. Tina, I don't know if I can make it.
Amazing, right enough. So what's been the high point for you so far?
Well, I think that's still to come. Oh. The main stage tonight. I've been a fan since I was a teenager, if you can imagine that far back in history. Such an honour that they're reforming, especially for us.
Hey, you're the geezer in charge, right? She said, over there at the desk, you're the boss man.
Yes, I'm James Gresham. This is my farm, yes.
You got to get an ambulance. You got to get him to hospital.
What? Who are you talking about? What's happened?
Will Honeycomb.
He was on the Hadrian stage yesterday. He's one of the closing acts tomorrow.
Well, he won't be doing nothing tomorrow because he's dying. I think he's dying. He can't stop throwing up and he's got to run so bad he can't even make it to the bog. You got to do something, man.
Yeah, look, I'm sorry. What's your name?
Never mind my name. Well, it's Baz. Please, you got to help him.
Well, it sounds very alarming. Baz. But honestly, it's probably just a touch of food poisoning or a bug that's going the rounds. Or just a bit of overindulgence. So, before we start to press the panic button, let's see what the experts have to say.
No, you're not listening to me. He's got, like, a fever. I've never seen anybody that colour. He's like grey. He's really, really ill.
That sounds pretty bad to me.
Yes, and that's why we've got doctors on site. If by any chance it is as serious as you fear, Baz, we'll be on